So, jetzt kommen wir zum nächsten Redner vor der Pause. Wir haben eingeladen Herrn Frank Zobel aus der Schweiz. Herr Zobel war früher, noch gar nicht so lange her, auch aktiv in Lissabon bei der IMCCDA, war dort auch für den Bereich Drogenpolitik zuständig, also auch ein profunder Kenner der Entwicklung der Drogenpolitik. Er ist jetzt seit knapp einem Jahr, glaube ich, in der Fachstelle für Sucht- und Alkoholfragen in Lausanne. Das ist also in der Romandie, das ist hinterm Rösti-Graben, ja. Und Herr Zobel, ich bin ganz gespannt, weil schon Ihre Titel in diesen Beiträgen, die Sie machen, sind ja spannend, ja, von den Rocky Mountains bis zu den Alpen. Der nächste Titel hieß von Rio Plata bis zum Genfer See. Haben Sie schon die nächste Titelsequenz sozusagen im Kopf? Bitte unterhalten Sie uns.
Dankeschön. Gut, gut. Guten Tag, können Sie mich hören, ja? Okay, also ich fliege Sie jetzt bis zur Pause mit einer Übersicht über diese internationalen Modellen. Was ich machen werde, ist, ich werde kurz sagen, wie und warum wir uns für diese Frage interessieren. Eine kurze Übersicht über die Regulierungsmodelle. Ich werde über Amerika sprechen, natürlich, über Uruguay, nicht über Holland. Das lasse ich Dirk Korf, der kann das viel besser. Über Spanien und dann vielleicht noch ein paar Wörter über den Stand der Projekte in der Schweiz. Wir wissen ja, Schweiz ist wenigstens in diesem Bereich schon ein ziemlich interessantes Land. Und dann noch ein paar Schlussfolgerungen. Warum wir das machen? Ich habe lange, 7,5 Jahre bei der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogenfragen mit Roland gearbeitet. Und als ich dann in die Schweiz zurückkam zu Sucht Schweiz, da waren meine Kollegen daran, sie wollten eine Stellungnahme nehmen über diese neue Cannabis-Debatte des 21. Jahrhunderts. Und was wir gleich gemerkt haben, wo wir darüber sprachen, ist, dass wir eigentlich gar nicht verstehen, was da eigentlich los ist in Amerika, in Südamerika und sogar innerhalb von Europa. Und wir haben dann entschieden, dass wir zuerst mal alles lesen sollten und versuchen zuerst zu verstehen und haben dann einen Bericht geschrieben, der hieß zum ersten Mal von Rocky Mountains bis zu den Alpen und der wurde dann so ein Schlagerbericht da in der Schweiz, wo viele Leute, also hauptsächlich Fachleute, sehr froh waren, dass jemand das für sie gelesen hatte und irgendwie zusammengefasst hatte. Aber die Leute haben uns dann auch gleich gesagt, ja okay, schön, jetzt haben wir mal verstanden, was diese Ansätze sind, aber was passiert danach? Was ist die Geschichte danach? Und dann haben wir 6 Monate später schon mal einen anderen Bericht geschrieben, der hieß vom Rio de la Plata bis zum Genfer See und haben jetzt entschieden, dass wir jedes Jahr einen neuen Bericht machen. Wenn Sie den Namen vom nächsten finden, dann kriegen Sie eine Schweizer Schokolade oder irgendwas. Ich habe es noch nicht gefunden. Bis jetzt der Arbeitstitel wäre von A wie Anchorage bis Z wie Zürich. Das ist der bis jetzt, aber wenn Sie was Besseres haben. Sehr gut, was wir wissen wollten, ist, welche neue Wege nimmt die Drogenpolitik, das wollen Sie ja auch wissen. Und wie reguliert man Anfang des 21. Jahrhunderts eine neue regulierte Substanz und wie steht das gegenüber von Alkohol und Tabak? Wir haben zurzeit in der Schweiz das Glück, dass unser Parlament zur gleichen Zeit ein Alkoholgesetz, ein Tabakgesetz und ein Geldspielgesetz zusammen anschaut und gerade nicht zusammen, jedes wird total getrennt angeschaut und es hängt dann ab, der Inhalt hängt wirklich ab von der Stärkung der Lobbygruppen und unser Gefühl ist, dass diese Lobbygruppen immer stärker werden und das hat natürlich dann auch Konsequenzen eventuell auf eine Cannabis-Legalisierung. Ich fange mal an mit der grünen Welle, die über Amerika schwebt. Die grüne Welle hatte 4 Phasen. Die erste Phase in den 70er Jahren haben 11 US-Bundesstaaten den Cannabiskonsum entkriminalisiert. Dann war Stille 10 Jahre lang während der Reagan- und George Bush Senior Zeit in den 80er Jahren. Und dann kam diese nächste Welle, von der Sie ganz sicher gehört haben, diese medizinisches Cannabis-Gesetze, die ja Volksinitiativen waren meistens, mit dem ersten Gesetz, das 1996 in Kalifornien angenommen wurde und dann sehr schnell viele anderen in Colorado, Washington State, Oregon und so weiter. Und seit etwa 2005 jetzt regelmäßig Referendum, also Volksinitiativen auch, für die totale Legalisierung vom Cannabis, also für einen rekreativen Markt, wie man es dort nennt. Und Sie wissen, seit Dezember 2012 gibt es zwei Staaten, also Colorado und Washington State. Zwei andere kamen zwei Jahre später, das ist Oregon und Alaska. Und man erwartet, dass bei der nächsten Präsidentschaftswahl in 2016, dass da wahrscheinlich 5 bis 7 Staaten noch dazukommen könnten. Sie sehen auch hier die Änderungen bei der Meinung der Bevölkerung gegenüber Legalisierung. Was wirklich spannend ist, ist, dass man, wenn man das näher anschaut, sieht man sogar Änderungen in Generationen. Wenn Sie jetzt die dunkelbraune Linie nehmen, das sind die Babyboomers, also die, wo kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, die heute 60 bis 70 sind, die waren eigentlich ziemlich dafür, für die Legalisierung, als sie jung waren. Als sie Eltern waren, waren sie da gar nicht mehr dafür, und jetzt, wo sie älter sind und vielleicht Patienten sind, sind sie auf einmal wieder ganz dafür. Aber das ist wirklich eine gesellschaftliche Änderung, und das ist, was wahrscheinlich auch Amerika ein bisschen anders macht wie wir. Wie funktionieren, was sind die Regulierungsansätze in Amerika? Die ändern sich natürlich von einem Staat zum anderen, aber es hat ein paar Hauptpunkte, die meistens da sind. Es braucht Lizenzen, die vom Staat gegeben werden. Es sind spezialisierte Geschäfte, die nur Marihuana-Produkte verkaufen. Und sie brauchen ein Einverständnis der lokalen Behörden. Die Mengen sind für unsere europäischen Verhältnisse eher hoch. Das ist eine Ounce, das sind 28,4 Gramm pro Transaktion. Das ist auch die Menge, die man besitzen darf. Das kann man natürlich viel pro Tag oder pro Monat von dem kaufen. Und das Alter ist sehr hoch für unsere Verhältnisse. Das ist ja wie beim Alkohol in Amerika, 21 Jahre. Es hat noch viele andere Merkmale, die kann ich jetzt nicht da im Detail beschreiben. Man hat jetzt erste Zahlen über was passiert ist in dem ersten Markt. Colorado hat ja als erstes am 1. Januar 2014 einen Markt eingeführt. Und man hat erste Zahlen über diesen Recreational Market. Und man sieht, dass er bis jetzt also noch ziemlich zurückgehalten ist. Es hat nur etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Jurisdiction, das sind Counties oder Städte, die solche Geschäfte haben. Es hat 300 Geschäfte, hatte Ende Dezember 300 Geschäfte in ganz Colorado. Das war weniger als im medizinischen Bereich. Und es wurden 17,5 Tonnen Cannabis im ersten Jahr verkauft. Und das hat 44 Millionen Steuern gebracht und einen Umsatz von 313 Millionen Dollar. Was interessant ist, ist, dass der ganze Cannabismarkt alles zusammen im ersten Jahr 67,2, der legale Cannabismarkt 67,2 Tonnen war. Es gibt eine Studie, die hat gerechnet, dass der ganze Cannabiskonsum in Colorado etwa 130 Tonnen entspricht. Das heißt, dass noch ein Teil davon, ein ziemlich großer Teil davon, die Hälfte immer noch im Schwarzmarkt ist oder halt für die unter 21-Jährigen ist. Aber man kann es erwarten, und die ersten Monate von 2015 haben auch gezeigt, dass dieser Markt jetzt immer größer wird. Ich spreche dann über die anderen Sachen noch dazu. Spannende Fragen. Eine ist, wenn man mal einen großen medizinischen oder therapeutischen Cannabismarkt aufgebaut hat und da sehr viele Leute reingekommen sind für den rekreativen Gebrauch, wie bringt man sie wieder raus, um sie dann in den rekreativen Markt reinzubringen? Und was man bis jetzt gesehen hat, ist, dass der medizinische, therapeutische, der ist eher noch größer geworden in dieser Periode, wo es auch einen rekreativen Markt gibt. Das hat ein bisschen mit der Struktur und Organisation des Marktes zu tun in Colorado, aber hat aber auch damit zu tun, dass die Steuern auf den medizinischen Cannabis tiefer sind als auf den rekreativen. Also der medizinische hat wirklich einen Preisvorteil. Und wie man das jetzt regelt in Amerika, das ist sicher eine der großen Fragen der Zukunft. Das andere, was wirklich also für mich total unerwartet war, sind diese Cannabis-Infused Edibles, also THC-haltige Esswaren. Man sagt, es wäre im rekreativen Markt etwa ein Drittel des ganzen Umsatzes. Und das war nicht erwartet damals. Und das zeigt auch, dass wenn man einen rekreativen Markt aufbaut, dann gibt es neue Produkte, aber wahrscheinlich auch neue Zielpubliken. Hier die Nichtraucher, die auch dann Zugang zu diesen Produkten hat. Die Produkte, die sehen Sie hier oben, also es wird wirklich allerlei. Das letzte ist jetzt Fisch und Fleisch, das mit Cannabis infused ist. Also es gibt ist ein bisschen Disneyland, ne? Also das in Amerika passiert. Aber manche dieser Produkte sind wirklich sehr bekannt jetzt in Amerika. Und irgendwann sollten die auch rüberkommen zu uns. Über die Preise gibt es noch keine sehr gute Studie, also ich schaue mir die Websites an, die da ein bisschen schauen, was auf dem Preismarkt passiert, hier der Colorado Pot Guide, und da sieht man, dass da gibt es so Durchschnittswerte von verschiedenen Geschäften in der Gegend von Denver, und da sieht man, dass der Durchschnittspreis jetzt dort etwa bei 11,3 Dollar pro Gramm, das ist ein bisschen überhalb vom illegalen Markt, aber schon mit großen Schwankungen, Sie sehen von 5,60 bis 16,60, aber hauptsächlich, was man sieht, ist dieser Trend, dass die Preise jetzt zurückgehen. Die waren eigentlich künstlich hoch gehalten am Anfang, weil es wenig Geschäfte gab, weil es auch wenig Produktion gab, aber jetzt wird die Produktion immer größer, und man kann sich vorstellen, wenn man dann auch einmal, weil all das ist bis jetzt Indoor, wenn man mal Outdoor geht, dann können die Preise noch runtergehen, die Mengen noch größer werden, und da kann dann der Preis sehr schnell runtergehen, und das ist sicher eine der sehr großen Fragen, weil das hat sicher dann auch einen Impact auf den Konsum, auf die Steuern. Die meisten Steuern sind Prozentsatz vom Verkaufspreis, aber dann auch vielleicht einen positiven Effekt gegenüber dem Schwarzmarkt, wo man dann Konsumenten dann in den legalen Markt rüberbringen kann. Eine sehr spannende Sache ist, was denken eigentlich die Leute in Colorado über diese Legalisierung? Was man sieht, die Quinnipiac University macht verschiedene Studien da bei der Bevölkerung, es hat sich nichts geändert. Diese Leute haben entschieden, dass sie einen legalen Cannabis haben sollten, also sie hatten schon über den medizinischen Bereich, aber es hat sich seitdem fast nichts geändert, und die Leute stehen weiterhin dahinter, also da auf dieser Seite keine Meinungsänderung im Staat Colorado. Das andere sind diese Verzeihungen, die sind dann natürlich dramatisch zurückgegangen. Cannabis ist legal, und heute die meisten Verzeihungen, die es heute noch gibt, das sind Leute, die mehr wie 28,4 Gramm in der Tasche haben, und die werden dann halt verhaftet, weil sie große Menge haben, also verzeiht, weil sie große Mengen haben. Aber das sollte schon stimmen, dass ein Teil der Sicherheitskräfte jetzt sich um was anderes kümmern können, unter anderem der Regulierung des Cannabismarkts. So, was wir natürlich jetzt erwarten, und das haben andere Sprecher vorhin angesprochen auch, ist die Zahlen über den Cannabiskonsum, über die Probleme, über den Markt, über den Tourismus. Es scheint, dass es in Colorado einen unglaublichen Tourismusboom gibt. Das kennen ja auch andere Städte, ja, wie Barcelona oder Amsterdam oder Prag. Es wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein. Es gibt externe Evaluationen in Washington State, in Colorado bin ich mich nicht sicher, aber es wird eine Evaluation geben vom Department of Health. Aber das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, weil die Cannabiskonsum-Prävalenzen so hoch dort sind, jetzt schon oder waren, bevor der rekreative Cannabismarkt aufgebaut wurde, dass da vielleicht die Schwankungen gar nicht so groß sein werden. Sie sehen hier Zahlen, das ist Europa, das ist Deutschland, Berlin, Sie wären irgendwo hier zwischen 5%, habe ich gehört heute Morgen, aber Colorado, das sind 15% der Einwohner von Colorado, die über 12 Jahre alt sind, die im letzten Monat Cannabis konsumiert haben. Das sind Zahlen, die kennen wir nicht in Europa. Also das ist eine ganz andere Welt. Und deswegen wird es vielleicht gar nicht so einfach sein, ob jetzt diese Legalisierung da wirklich sehr viel ändert. Aber wir werden sehen, dieses Jahr sollten die ersten Zahlen jetzt wirklich rauskommen. Jetzt gehen wir ein paar tausend Kilometer nach Süden, nach Uruguay, das erste Land, das Cannabis legalisiert hat. Das war Ende 2013. Diesmal kommt es nicht von einer Volksinitiative, aber von der Regierung. Und es scheint auch, dass die Bürger von Uruguay noch nicht total dahinter stehen. Die Begründung dafür war, dass der Konsum von Drogen in Uruguay stieg, unter anderem Cannabis, aber auch Paco, das ist die Cannabis-Pasta. Man wollte diese Märkte trennen. Man hat auch ein sehr schlechtes Cannabis. Das kommt aus Paraguay. Das hat viele Pestizide und Schimmel drin. Und was uns eigentlich sehr interessieren sollte, ist, dass man versucht, zurzeit in Uruguay auch eine einheitliche, Sie haben das Wort sicher schon gehört, kohärente Suchtpolitik, in der Schweiz benutzen wir das sehr viel, dass man wirklich versucht, da mal einen kohärenten Ansatz zu haben für Alkohol, Tabak und Cannabis zusammen. Und Sie wissen, dass zur gleichen Zeit, wo Colorado angegriffen wird wegen diesem Gesetz, Uruguay wird auch von Philip Morris angegriffen wegen seiner Tabakpolitik vor Gericht gebracht. Hier ist der Ansatz vollkommen anders. Es ist ein viel strenger reguliertes Modell, es ist kein wirtschaftliches Modell. Jeder muss sich registrieren in diesem System, sogar die Konsumierenden. Und es gibt drei Wege, um an den Cannabis zu kommen. Sie pflanzen selber, sie haben selber Pflanzen, bis zu 6. Oder Sie sind Teil eines Clubs, der Club kann bis 45 Mitglieder und bis 99 Pflanzen haben. Oder Sie kaufen Ihren Cannabis über Apotheken und können dort nur 10 Gramm pro Woche Maximum haben. Das Ziel ist, Sie haben so eine Menge definiert von 480 Gramm pro Jahr, das die Konsumenten haben können. Das sollte weiter unter sein. Was wichtig ist, ist, dass der Verkaufspreis, und das will die Regierung, ob sie das wirklich kann, ist das was anderes, sehr tief setzt auf 1 Dollar pro Gramm, billiger zu sein oder beim gleichen Preis zu sein wie der Cannabis auf dem Schwarzmarkt. Und das braucht dann natürlich zusätzliche Regulierungsmaßnahmen. Was man heute weiß, das ist heute wirklich jetzt, ich habe vor ein paar Tagen da mit den Kollegen dort Kontakt aufgenommen, es hat etwa 2200 Personen, die sich eingeschrieben haben für diesen Selbstanbau. Es hat 17 Clubs, die jetzt in verschiedenen Stadien der legalen Anerkennung, das sehr langsam sind, mit etwa 700 Mitgliedern. Man ist noch in der Selektionsprozedur für die produzieren für den öffentlichen Markt. Das ist der Markt, der in den Apotheken sein wird. Und es ist auch noch nicht klar, wie viele Apotheken da wirklich mitmachen werden. Aber dafür gibt es jetzt schon eine Präventionskampagne. Aber das ganze Modell macht sich ein bisschen schwer, weil es halt sehr, sehr streng reguliert ist. Das dritte und letzte Modell, davon haben Sie sicher viel gehört, das ist diese Vereinigung von Cannabiskonsumierenden, die hauptsächlich in Spanien, auch in Belgien, jetzt spricht man auch in ein paar andere Ländern, gibt. Die haben sich entwickelt in der rechtlichen Grauzone, die will ich jetzt nicht erklären, aber es gibt da in Belgien, und das sind zwei verschiedene, und in Spanien da ein bisschen Platz, wo man sich durchmogeln kann. Es sind selbstregulierte Organisationen, da ja der Staat nicht eingreift. Sie haben sich wirklich so einen Weg gefunden. Es sollten wenigstens in diesen Charters steht, dass es Non-Profit-Organisationen sein sollten. Und sie geben meistens Mengen pro Tag an. Und das ist ja auch ziemlich interessant, weil da kann man ja wahrscheinlich etwas mit dem Konsum von den stark Konsumierenden etwas machen und sie ansprechen. Die Situation ist, dass es also etwa 700 Clubs in Spanien gibt, dass die Anzahl dieser Clubs ist sehr schnell in den letzten Jahren gestiegen. Es gibt sehr unterschiedliche Wege der Selbstregulierung. Sie wissen vielleicht, dass Sie jetzt nach Barcelona, also vielleicht geht es jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Monaten noch, konnten Sie nach Barcelona gehen und in manche Clubs reingehen, wo Sie waren sofort ein Mitglied und konnten Cannabis haben. Das sollte nicht so sein. Und 50 dieser Clubs wurden vor kurzem geschlossen. Diese Situation hat dann auch einige Regierungen auf lokaler Ebene dazu gebracht, dass sie jetzt versuchen, diesen Markt zu regulieren. Aber es ist immer noch problematisch, weil die nationale Regierung will nichts davon hören. Und regelmäßig werden Cannabis-Clubs noch vor Gericht gebracht. Das ist einer der ältesten PANAC im Baskenland. Und die wurden vor kurzem freigesprochen von der Justiz. Vor kurzer Zeit hat das Gesundheitsdepartement von Katalonien als erstes, und das ist ein wichtiger Schritt, jetzt wirklich ein paar Regeln rausgebracht. Das sind Regeln für die Gemeinden, damit die Gemeinden eventuell Lizenzen an diese Cannabis-Clubs ausgeben können, also dass man ein bisschen aus dieser Grauzone rauskommt. Und Sie sehen hier die Regeln. Eine wichtige Regel ist diese Wartezeit von 15 Tagen. Also man kann nicht einfach so in einen Cannabis-Club reinkommen und sofort Cannabis bekommen. Eine Idee ist auch diese Ausbildung der Arbeitskräfte. Das wurde auch hier angesprochen, damit Sie auch bei der Früherkennung von problematischem Konsum mitmachen können. Was passiert in der Schweiz? Sie wissen es vielleicht, vor vielen, vielen Jahren war die Schweizer Regierung, hat ein Gesetz ins Parlament gebracht, wo wir eigentlich die Ersten gewesen wären, die wirklich den Cannabismarkt reguliert hätten. Wir hätten eine Legalisierung des Konsums gehabt und eine eingeschränkte Ahndung der Produktion und des Handels. Das heißt, also das ist so ein bisschen die Sprache, um an den Konventionen vorbeigehen, aber das wäre ein System mit Lizenzen gewesen. Das wurde dann nach 4 Jahren langer Diskussion vom Parlament abgelehnt. Kurz danach hatten wir eine Volksinitiative, die Legalisierung des Konsums, Regulierung, Produktion des Handels vorsah. Die wurde auch abgelehnt. Danach hatten wir Diskussionen in verschiedenen Deutschschweizer Städten, da wollte man auch irgendwie neue Modelle. Zürich war ziemlich nah dran, Geschäfte zu öffnen mit einer Art Staatsmonopol, aber sie haben sich dann zurückgezogen. Wir hatten 2013 eine Entkriminalisierung des Konsums. Wenn Sie jetzt in der Schweiz mit weniger als 10 Gramm und erwachsen sind, erfasst werden, sollten Sie eine Ordnungsbuße kriegen, aber wie in Deutschland ist das dann in jedem Kanton anders angewendet. Also wir haben auch unseren Slalom da und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter als Ihr Slalom, da Cannabis-Slalom. Und das Letzte, und das wird jetzt eigentlich das Projekt, wo man erwartet, dass vielleicht was passieren könnte, ist ein Projekt aus der Westschweiz, aus dem Kanton Genf, wo sich eine übergreifende Gruppe von Leuten von verschiedenen Parteien zusammengesetzt haben und gesagt haben, man sollte mal einen Versuch machen mit diesen Cannabis-Social-Clubs. Das Genfer Projekt sollte eine wissenschaftliche Studie sein, das auch, weil das die einzige Lücke in unserem Betäubungsmittelgesetz ist. Da gibt es irgendeinen Platz für Forschung. Manche sagen, das ist eigentlich nur für klinische Forschungen vorgesehen, aber Ruth Dreyfus, die Sie vielleicht kennen, die dahinter ist, versucht auch da das ein bisschen weiterbringen, unter diesen Artikel durchzubringen. Die Idee wäre die Einführung von Konsumentenvereinigungen und die Auswirkung auf den Schwarzmarkt und auf den Gesundheitszustand, unter anderem von den regelmäßigen Konsumenten anzuschauen. Zugang wäre nur 18-Jährige, also Erwachsene und Ortsansässige. So, kurz nochmal eine Zusammenfassung. Also Sie sehen, es ist bis jetzt, Cannabis-Regulierung ist stärker, strenger als für Alkohol. Es könnte aber hauptsächlich in Amerika wirklich mehr in der Richtung von Alkohol gehen. Es sind sehr verschiedene Ansätze, die angewendet werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Gemeinsamkeiten. Man verkauft nicht an Minderjährige, man macht keine oder kaum Werbung. Es sollte kein öffentlicher Konsum geben. Aber es gibt dann auch gewaltige Unterschiede. Die Mengen, der Preis, der THC-Gehalt, der wird in Uruguay geregelt. Das Alter, der Zugang für nicht ortsansässige Registrierung und auch wie der Produktion und Handel organisiert ist. Die spannende Frage für die nächsten Monate oder Jahre ist, wird das amerikanische Modell für Cannabis schon bald wie bei Alkohol und Tabak sein? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Also wir haben da schon starke Lobbygruppen, die da sind, die zum Beispiel das Werbungsverbot in Frage stellen, die sich auch sehr gut organisieren. Die meisten Kampagnen jetzt in US-Staaten haben die Befürworter etwa 5-mal mehr Geld als die, die dagegen sind. Also es ist wirklich ein starker Drang. Das Modell aus Uruguay, kann es wirklich umgesetzt werden? Es ist ein High-Threshold-Modell mit vielen Regelungen. Kann das wirklich so funktionieren? Werden die Konsumenten, wollen die sich wirklich registrieren lassen? Und dass man ihnen wirklich sagt, also 10 Gramm pro Woche und nichts mehr? Das spanische Modell ist immer mehr, hauptsächlich hier in Europa, ein bisschen als politisch akzeptabel Weg angeboten, auch weil es ja keinen Markt dahinter hat. Es sind ja nur diese Vereinigungen, die geschlossen sind. Dirk sagt uns gleich, wie es weitergeht mit dem holländischen Modell. Und dann hat es ja noch die Möglichkeit, dass viele andere Sachen kommen. Vor kurzem haben Jonathan Calkins und andere Forscher der RAND haben mal gezeigt, es gibt noch eigentlich noch viele andere Modelle, die angewendet sein könnten. Staatsmonopol, nur Eigenproduktion und so weiter. Und vielleicht sehen wir bald noch andere Sachen kommen. So, das war's. Und wie gesagt, in ein paar Monaten schreiben wir nochmal so einen Bericht, wo Sie das Letzte dann wissen können. So, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Zobel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie viele Downloads haben werden für Ihren Bericht. Ja, weil ich denke, dass wir das genau brauchen, eine genaue, profunde Beobachtung, dass man nicht so einzelne Zeitungsartikel liest, da ist was und da ist was, sondern dass es wirklich systematisch beobachtet wird. Vielen Dank dafür und für Fragen aus dem Publikum.
Hallo, meine Frage bezieht sich auf die Sache, die Sie vorher angemerkt haben bezüglich der Prävalenzraten in Colorado, meine ich, war das im Vergleich zu anderen europäischen Staaten oder auch weltweit. Die Sache ist ja, dass in Colorado die Entkriminalisierung durchgesetzt wurde, in den anderen Staaten, die da in der Statistik erfasst wurden, eben nicht. Aus der empirischen Sozialforschung ist ja bekannt, dass gerade die Frage nach Drogen, Sexualverhalten etc. unglaublich heikel zu erfragen ist. Ja. Wurde das kontrolliert in dieser Studie oder ist das einfach irgendwie auch darauf zurückzuführen, dass einfach durch die Legalisierung die Beantwortung dieser Frage nicht mehr problematisch ist für die befragten Personen?
Also nur ein Wort, Entkriminalisierung, weil Entkriminalisierung kennen wir ja auch in Europa. Also Sie meinen Legalisierung. Legalisierung. Nee, das wurde nicht nachgeforscht, aber ich glaube ehrlich nicht, dass da einen Riesenunterschied gibt zwischen Ländern. Ich meine, die Leute in Europa werden seit Jahrzehnten über ihren Cannabiskonsum befragt und die Hypothese ist, dass man teilweise den Konsum runterdrückt, genau wie man es bei Alkohol macht. Sie wissen, bei Alkohol zum Beispiel, wenn Sie alle Zahlen zusammenrechnen, was die Leute angeben in Studien, dann haben Sie die Hälfte von was im Land verkauft wird. Und wahrscheinlich mit dem Cannabis passiert sowas, aber das hat wahrscheinlich wenig mit dem Legalstatus zu tun, das hat mit dem Selbstbild mehr zu tun. Ja.
Wer sind denn die Hauptakteure am Markt, also die treibenden Kräfte, die da vielleicht ins Geschäft einsteigen und verdienen wollen? Das würde mich mal interessieren. Weil Sie sagten vorhin, es gibt Lobbygruppen, okay, aber das wird ja nicht irgendwelche Unorganisierten sein, sondern das sind doch sicherlich auch Geschäftsleute, die dahinter stehen.
Ja, ja, das sind Geschäftsleute. Da gibt es wirklich einen ganz neuen, es gab da ein paar Artikel sicher, die auch in deutschen Zeitungen waren, da gibt es wirklich einen neuen Business, ne? Ich kriege 3-4 Newsletter jetzt jeden Tag von Organisationen, die sich nur mit dem Cannabis-Business kümmern. Und da gibt es wirklich nur, da gibt es Fonds, die Geld darin investieren, da gibt es Gruppen, die entscheiden, dass das wirklich ein interessanter Markt ist. Da gibt es die Tabakindustrie, schaut auch in die Richtung jetzt. Aber ich kann Ihnen keine gesamte Marktanalyse über Amerika machen, aber das ist wirklich, was interessant ist, finde ich, ja, und das ist was, das wenig besprochen wird, ist, wenn Sie einen illegalen Markt haben, wünschen Sie sich ja vielleicht, dass wenn Sie ihn legal machen, dass ein Teil der Player vom illegalen Markt in den legalen rübergehen. Ja? Damit ist ja der illegale Markt auch beschwächt. Aber das passiert gar nicht. Das passiert gar nicht, weil es zu teuer ist und weil man Hürden setzt, wie zum Beispiel, Sie können keine, wie sagt man das, Verzeihung, casier judiciaire, also in Ihrem, wie sagt man das? Strafanzeige. Sie können keine Strafanzeige in Ihrem Leben gehabt haben, sonst kommen Sie in den Markt nicht rein. Sonst sagt die Regierung, nein, Sie haben keinen Zugang zu diesem Markt. Das heißt, der legale Cannabismarkt macht sich einen ganz, ganz neuen Markt mit ganz, ganz neuen Leuten, die gar nicht also traditionell aus diesem Markt kommen. Also ein Teil davon natürlich schon, aber das ist so ein Wandel. Und das ist wahrscheinlich etwas, was man sich nicht unbedingt wünscht und was man mit diesen Cannabisvereinen eigentlich vielleicht vermeiden könnte, glaube ich.
Die Frage wäre dann, was macht man mit den Dealern? Ja.
Genau.
Ja.
Ja.